Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, und ich glaube, wenn man verstanden hat, dass KI über weite Teile eigentlich nur statistische Wahrscheinlichkeiten sind und dass es nicht Faktenspeicher ist wie bei Wikipedia, dann kann man auch das Ergebnis viel besser einschätzen und damit auch das Risiko, dass man auf dieser Grundlage dann Fehlentscheidungen trifft, auch viel, viel besser beherrschen. Ja. Und das ist, denke ich, ganz ein zentraler Punkt, ja, und da kommt dann auch meine Beratung auch ins Spiel. Wie kann man solche Projekte im Unternehmen so umsetzen, dass das auch datenschutzkonform ist, dass man die Vorgaben der KI-Verordnung einhält? Ja? Und die unangenehme Wahrheit ist die, bei den meisten Produkten von der Stange ist es mitunter ein bisschen schwierig. Und dann kann ich entweder sagen, das darf nur eingeschränkt verwendet werden, oder ich muss mir wirklich überlegen, kann ich das in der einen oder anderen Form lokal bei uns laufen lassen? Möchte ich die Infrastruktur dafür betreiben? Möchte ich sie warten? Oder nicht? Ja. Genau. Ja.
Da wäre auch was dazu. Und zwar, erstens, ja, man kann das machen. Zum Beispiel bei uns in Encloud. Es gibt lokale Lösungen und man muss dann die Hardware nicht einmal selber kaufen, sondern man kann die auch in einer privaten Cloud mieten, die in Innsbruck betrieben wird und die Daten bleiben in der privaten Cloud, werden nicht nach außen geschickt. Und du hast ja gesagt, man muss wissen, was will ich denn erreichen, zum Beispiel mit KI. Und da ist ja oft so, dass man im Moment wirklich nicht weiß, was ich erreichen will, weil man nicht weiß, was man erreichen kann. Das ist alles nur so ein bisschen waberig. Nicht? Also, da hört man ganz viele so heiße Fieberträume, was nicht alles geht. Der Aufwand dahinter wird meistens verschwiegen. Also man kann das noch schwer einschätzen. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, da gehen wir hin und das Nutzen muss es erfüllen. Da habe ich einen Rat, und zwar, dass man sich, und wenn es nur so ein kleiner Betrieb ist, im Geiste zumindest eine F&E-Abteilung gestaltet. Und da meine ich jetzt nicht, dass man ein Labor einrichten muss und 5 Leute einstellen. Nein, das kann man als EPU sagen, okay, jetzt gehe ich in die Forschung und dann schauen wir halt diese Tools an. Ich schaue mir die Tools an als Forschungsprojekt. Hat zwei Themen. Erstens einmal, in einem Forschungsprojekt verwende ich keine Echtdaten, sondern nehmen wir halt irgendwelche Simulationsdaten oder irgendwas, was halt anonymisiert oder ist, mit dem ich guten Gewissens arbeiten kann. Zweitens, im AI-Act, also im KI-Gesetz, ist Forschung ausgenommen, auch für betriebliche Zwecke, wenn das natürlich eben auch ein Forschungsbereich ist. Erst dann, wenn ich es überleite in ein Produktivsystem, bin ich davon betroffen. Natürlich macht es Sinn, in der Forschung das schon mitzudenken. Allerdings, ich kann da noch recht gefahrfrei, wenn ich eben diese Rahmenbedingungen einhalte, Testdaten, keine Echtdaten und vom Produktivbetrieb abgekapselt, kann ich mir ausprobieren. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür. Man kriegt ein Gefühl dafür, was geht nicht, was geht heute noch nicht. Das muss man aufpassen, das kann sich auch sehr schnell ändern. Und man kriegt mal so langsam ein Gefühl, was kann ich denn damit überhaupt machen? Und das kommt meistens nicht ad hoc beim Tun, sondern dann schlaft man mal drüber und irgendwann fällt dann was ein. Und dann kriegt man langsam mal, was will ich damit erreichen? Man kann dieses Ziel definieren und dann wieder schauen, wie kann ich das konform erreichen. So, um aus dieser Unklarheit rauszukommen, die viele haben. Und ich kann das absolut nachvollziehen, weil es kommen jeden Tag Nachrichten rein, wo man denkt, was meint ihr jetzt damit? Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Nicht? Und genau, das meiste davon muss man sagen, das ist einfach nur bla bla, das schmeißt man da weg. Und manche, der eine oder andere Dinge sind dabei, wo man sagt, ja, weil das funktioniert. Eben wie zum Beispiel das Thema, dass man auch lokal Sprachmodelle betreiben kann, sich die ins Haus holt, so wie man Mitarbeiter ins Haus holt, das Sprachmodell zu den Daten bringt und nicht umgekehrt die Daten zum Sprachmodell in eine rechtlich unklare Situation hinein.
Genau, und das ist natürlich dann auch rechtlich wesentlich einfacher umzusetzen und darzustellen und dann eigentlich keine besonders große Herausforderung mehr aus rechtlicher Sicht, ja, da zum Ergebnis zu kommen, das kann man genauso auch machen.
Und es ist definitiv nicht so, dass halt, das ist, wie es am Anfang hieß, ja, das Gesetz verbietet KI sein Blödsinn. Überhaupt nicht. Also dazu habe ich nicht mal lesen müssen, dass ich wusste, dass es nicht so ist, weil nein, ist einfach nicht. Aber ich weiß ja, ein gutes Stichwort, wenn du mit deinen Worten sagst, wenn wir jetzt wirklich mal auf das KI-Gesetz gehen, wie die Struktur ist, wie man herangeht. Wie würdest du das machen?
Ja, also ich glaube, da muss man in erster Linie mal unterscheiden, entwickelt man selber oder nutzt man? Wenn man entwickelt, muss man sich im Detail damit befassen. Der Großteil ist aber Anwender. Und da muss man verstehen, dass die KI-Verordnung auch den Begriff des Betreibers und des Anbieters von KI-Systemen vorsieht. Und bei Betreiber hat man jetzt einmal vom Wort her selber, vom Begriff her selber das Gefühl, na, ich betreibe es nicht, ich bin ja Kunde. Und da ist aber die Definition aus meiner Sicht überraschend weit, weil die vorsieht und sagt, wenn man KI-Systeme einsetzt im Unternehmen, im beruflichen Kontext, dann ist man Betreiber von diesem KI-Tool. Und das bedeutet, dass der Anwendungsbereich der KI-Verordnung eröffnet ist. Das ist jetzt aber nicht ganz so schlimm, wie man es vermuten würde, würde ich mal sagen. Ja, also ich habe andererseits das Thema KI-Kompetenz. Ich habe andererseits, das kommt jetzt auch im Favor, das Thema, dass es bestimmte verbotene KI-Systeme gibt, ja, wo man aber davon ausgehen kann, wenn das große Anbieter sind, dann werden die das nicht anbieten innerhalb der EU. Und ansonsten habe ich im Wesentlichen bestimmte Transparenzverpflichtungen. Also die Anwendbarkeit der KI-Verordnung auf ein Unternehmen, das KI beruflich einsetzt, ist nicht so schlimm, wie man es vermuten würde. Andererseits ist es aber auch wieder so, dass es überraschend ist, dass man auch als reiner beruflicher Anwender schon unter diese Verpflichtungen fallen kann. Ja, und das so ist es am Ende des Tages in den Griff zu bekommen. Wenn man wirklich sagt, man entwickelt selbst KI-Modelle, KI-Systeme, dann muss ich mich mit dem Thema genauer befassen, weil ansonsten ist die Verwendung von KI im Unternehmen eigentlich mehr Querschnittsmaterie, je nachdem, in welchem Bereich ich es verwende. Und ich sage immer, ja, okay, das ist Produkthaftungsrecht. Ja. Wenn ich selber Kunde bin von einem bestimmten Produkt, habe ich typischerweise weniger Verpflichtungen als der Hersteller in Bezug auf das Produkt. Wenn ich das Produkt jetzt aber im medizinischen Bereich einsetzen will, im Bereich Arbeitsrecht oder wie auch immer, ja, dann ergeben sich natürlich zusätzliche Verpflichtungen. Und so ist es auch aus rechtlicher Sicht bei der Verwendung von KI. Je nachdem, wie das Modell einsetzt, das System einsetzt, sind unterschiedliche Rechtsbereiche betroffen. Und wenn ihr KI-Modell verwendet, um Bilder zu generieren für Werbezwecke, werde ich urheberrechtliche Fragen haben. Wenn ihr KI-System verwende, um die Produktivität der Mitarbeiter zu kontrollieren und zu überwachen, ja, dann habe ich ein arbeitsrechtliches Thema. Ja. Und das Recht als solches ist ja normalerweise technologieneutral. Und deswegen können wir, obwohl das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch von 1812 ist, trotzdem daraus ableiten, dass man einen Vertrag auch über einen Webshop schließen kann. Und da gibt sozusagen diese alte Regelung den Vertragsschluss im Internet trotzdem her, weil sie eben technologieneutral ist. Und so ist es auch in vielen Bereichen mit KI. Da gelten die gleichen Regeln, die auch vorher schon gegolten haben. Hier muss man nur die Frage stellen, wie wende ich das an auf KI? Ja, ist das zu vergleichen mit dem analogen Prozess, der es vielleicht vorher war? Oder habe ich eben zusätzliche Verpflichtungen, Vorgaben, die sich aus der Automatisierung ergeben? Und im Bereich Arbeitsrecht wäre das so, ja, dass man wahrscheinlich eine Betriebsvereinbarung braucht. Und wenn man keinen Betriebsrat hat, dann wird man eine Einzelzustimmung des jeweiligen Mitarbeiters brauchen, wenn ihr das im Unternehmen einsetzt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man das am Schirm hat, sozusagen, dass es ganz, ganz stark von der rechtlichen Seite davon abhängt, wie man es einsetzt, wofür man es einsetzt. Ich kann es gut einsetzen, ich kann es böse einsetzen, ich kann es legal einsetzen, ich kann es illegal einsetzen. Ja. Und klar steht, ich komme da wieder retour zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich muss mir in erster Linie mal die Frage stellen, was möchte ich machen? Ja, möchte ich mit dem KI-Tool beispielsweise die Effizienz der Mitarbeiter messen? Oder ist es eigentlich ein Tool, das Mitarbeiter verwenden sollen, damit sie besser arbeiten können, ohne dass sie das überwache, aus arbeitsrechtlicher Sicht jetzt überwache? Ja, und besonders interessant ist in dem Zusammenhang, dass Artikel 22 DSGVO verbietet automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall. Ja, das bedeutet, eine Entscheidung, die Rechtswirkungen oder Nachteile auf eine konkrete Person hat. Und die Bestimmung gibt es seit 2018 und die war, würde ich mal behaupten, eigentlich totes Recht, weil es die Fälle nicht wirklich gegeben hat. Und das hat sich jetzt natürlich mit der KI oder mit dem Aufkommen, mit dem breiten wirksamen Aufkommen von KI schlagartig verändert, weil jetzt kann man recht einfach beispielsweise Kreditanträge von Personen automatisiert prüfen und dann zum Ergebnis kommen, der bekommt keinen Kredit, ja, aufgrund bestimmter Umstände. Und da gibt es eine interessante Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof zu dem deutschen Bonitätsrater Schufa, wo Schufa einen Bonitätsscore für Person gerechnet hat und eine Bank hat diesen Score abgefragt, wie es üblich ist, und hat dann eine negative Kreditentscheidung getroffen. Ja, da war jetzt das Bonitätsrating war ein Aspekt, aber natürlich auch viele andere Aspekte, weil die Bank ja selber verpflichtet ist, das zu prüfen aufgrund bankrechtlicher Vorgaben oder aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Und derjenige, der von dieser Entscheidung betroffen war, hat sich dann beschwert und dann im Wesentlichen behauptet, dass die Entscheidung der Bank über seinen Kreditantrag automatisiert war. Und jetzt würde man sagen, na Moment, ja, die hat das ja manuell geprüft, da war nichts automatisiert. Doch, nämlich der Schufa-Score. Und da hat der Europäische Gerichtshof dann gesagt, es ist egal, dass diese automatisierte Teilentscheidung oder Entscheidungsgrundlage selbst von einem anderen Unternehmen kommt. Dadurch, dass die Bank typischerweise die Kreditentscheidung auf diesem Ergebnis von Schufa trifft, wird es eine automatisierte Entscheidung der Bank selbst und war deswegen unzulässig. Und das zeigt aus meiner Sicht ganz eindrücklich, dass eben es dann nicht ausreichend sein kann, nur zu sagen, naja, aber den letzten Button, den klickt dann schon immer ein Mitarbeiter und deswegen ist es keine automatisierte Entscheidungsfindung. Ja. Und die Konsequenz aus der Entscheidung ist tatsächlich, und das betrifft auch das KI-Thema, dass man schon sicherstellen muss, wenn man Entscheidungen trifft, automatisiert, die Wirkungen auf natürliche Personen haben können, dass da ein Mensch involviert ist. Und zwar nicht nur ein Mensch, der dann akzeptiert, was ihm vorgeschlagen wird, automatisiert, sondern ein Mensch, der darüber nachdenkt, ja, und sich den Fall auch individuell anschaut. Und das hat dazu geführt, dass de facto totes Recht jetzt im Bereich KI sehr, sehr lebendig wurde. Und das ist aber kein Thema der KI-Verordnung, weil das nur Produkthaftungsrecht ist, sondern das ist eigentlich ein Thema der DSGVO. Mhm. Und da sieht man dann auch die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Rechtsbereichen.
Das ist ja ein hochinteressantes Beispiel. Können wir gerne bei Bank bleiben, weil dort Bank kennt man ja als Kunde oder auch als Banker. Eigentlich sind die in einem Dilemma, weil die müssen eine Kreditentscheidung treffen. Wenn sie jetzt zu leichtfertig die Finanzierung vergeben, dann kommen sie in die Haftung, dass sie da jemanden zum Glück stürzen. Auf der anderen Seite dürfen sie das Scoring nicht zur Rate ziehen. Also was tust du da jetzt? Also, was ist jetzt da die Lösung? Deswegen, weil wenn jetzt da nicht die Bankenprozesse verändern, aber man kann das wunderbar ableiten auf seine eigenen Prozesse im eigenen Unternehmen.
Ja, und da kommt die rechtliche Komponente rein, weil ich habe einen bestimmten Prozess und auf Basis dieser Entscheidung muss ich mir den Prozess tatsächlich neu anschauen und ich muss mir die Frage stellen, welche Entscheidungsmöglichkeiten hat der entsprechende Mitarbeiter und wie stelle ich sicher, dass nicht der Mensch nur ausführt, was ihm die KI vorschlägt. Ja. Und das ist durchaus eine Herausforderung, das dann so zu konzipieren, dass das auch im Einklang mit diesem Urteil ist. Was zu wenig sein wird, ist, wenn man nur einen fixfertigen Vorschlag bekommt, ja, der dann ausgeführt wird. Es wird wahrscheinlich eher in die Richtung gehen müssen, dass man durch automatisierte Modelle, durch KI-Modelle nur mehr so Art Stichproben bekommt. Ja? Also es wäre möglich, dass beispielsweise die KI im Hintergrund erkennt, okay, aufgrund von dem Schufa-Rating kann der keinen Kredit bekommen. Und dann poppt dieser Fall beim entsprechenden Sachbearbeiter auf. Es steht aber nicht dabei, dass er deswegen aufpoppt, weil das Kreditrating so schlecht ist. Und dann ist der Mitarbeiter gezwungen, selber darüber nachzudenken, kann man den Kredit gewähren oder kann man den Kredit nicht gewähren? Und dann, so meine Auffassung, würde man auch Artikel 22 DSGVO entsprechend einhalten und damit weg sein von der automatisierten Entscheidung. Ja, dass also die KI nicht die Entscheidung trifft, aber beispielsweise bestimmte Fälle vorschlägt. Ja, und dann muss der Mensch sozusagen die eigene gedankliche Leistung reinbringen, warum entscheide ich jetzt so oder so. Aber was total wichtig ist zu betonen, ist, dass die Entscheidung nur insoweit Relevanz hat, als es um automatisierte Entscheidungen über Personen geht. Ja, also die Entscheidung, einen Vertrag zu schließen oder nicht zu schließen, beispielsweise. Für die Optimierung von internen Prozessen ist es typischerweise kein Thema. Ja, wenn ich jetzt sage, ich implementiere das natürlich in meinen Bewerbungsprozess und triff so die Entscheidungen, wen ich einstelle, da habe ich genau dieses Thema. Wenn ich jetzt aber einen Papierprozess habe und den digitalisiere, dann ist es innerhalb von dem Unternehmen, das hat keine Auswirkungen keine unmittelbaren Auswirkungen auf Personen und damit ist das gar kein Thema. Und die Differenzierung, die muss man ganz, ganz klar treffen, ja, weil das bedeutet nicht, dass jede automatisierte Entscheidung unzulässig ist und deswegen man sich mit KI nicht beschäftigen muss, weil das Interessante sind ja die Entscheidungen oder die Vorschläge und wenn ich das nicht verwerten darf, ist das eh alles umsonst, so ist es nicht, ja, sondern es geht darum, wenn es automatisierte Entscheidungen gibt, die wirklich Nachteile für Personen verursachen. Und das ist in sehr, sehr vielen Fällen nicht der Fall. Ja, also selbst wenn ich jetzt denke, man baut einen Chatbot für den Kundenservice, dann kann das sein, dass sich Kunden ärgern, weil sie sagen, ich würde gerne mit einem Menschen reden. Ja. Aber das ist jetzt kein so erheblicher Nachteil, und auch kein Nachteil mit jetzt irgendwie Rechtswirkungen für die Person, dass das dann unzulässig wäre. Sondern das geht, ich muss mir das als Unternehmen überlegen, ob ich das machen will aus Kundensicht. Aber da habe ich dieses Thema nicht. Und das ist eben hochspannend, weil sich in Wahrheit mit im Bereich KI Fragen stellen aus jedem einzelnen Rechtsgebiet. Und das ist eine Querschnittsmaterie, wo man auch nur sehr kreativ sein kann, um das positiv zu formulieren. Ja, wo es wenig festgefahrene Pfade gibt, sondern man wirklich sagen kann, wie löst man es, ja, wie setzt man es auf, welchen Lösungsweg entwickelt man.
Und so wie es bei DSGVO auch war und ist, manche Dinge werden sich halt erst weisen, nicht? Wie, auf was
Genau.
einigt man sich, welche Entscheidungen gibt, in welche Richtung geht es? Und Anus habe ich noch mit, die kann man noch kurz diskutieren, weil mir es gerade eingefallen ist. Die habe ich mit aus einem Universitätslehrgang zum Thema KI-Gesetz. Und zwar ist dann aufgeworfen worden, was ist jetzt im Bewerbungsprozess? Darf ich quasi KI einsetzen, um die Bewerbung zu sichten und so weiter und Entscheidungen zu treffen, wen stelle ich ein und wen stelle ich nicht ein? Da ist natürlich der Reflex so, nein, darf nicht. Passt soweit. Steht dem nur, darf die KI auch nicht entscheiden. Zum Beispiel mir Bewerbungen, die zum Beispiel von Männern kommen, obwohl ich eine Quotenregelung habe und mir nur erlaubt, Frauen einzustellen, dass der automatisch alle Männer absagt. Könnt ihr machen. Und da hieß es, na, das darf die KI auf keinen Fall. Da war meine These dazu, naja, die macht ja nichts anderes, wie der Mensch auch gemacht hätte, weil die Regelung gibt es halt einmal. Das ist Diskriminierung, kann man jetzt oder auch nicht. Kann man jetzt sagen, wie man will, kann man jetzt wahrscheinlich lang streiten, aber jedenfalls, man weiß, ein bestimmtes Geschlecht wird abgelehnt, weil es eine Quotenregelung gibt. Ob das dann die KI dort rausschmeißt und dem nicht was, irgendwas zurückschreibt, wie auch immer man das dann macht, weiß ich nicht, oder ein Mensch, macht eigentlich für mich jetzt im Prozessual keinen Unterschied, oder? Die Frage ist, wie geht man da damit um?
Ja, ich verstehe, ja. Also das ist einmal ein sensibler Bereich, glaube ich, wo vor allem aus praktischer Sicht da deswegen ein hohes Risiko drinsteckt, weil da viel gestritten
Ja,
wird in dem Bereich. Und was man auch sagen muss, ich meine, vom Ergebnis her wird es vielleicht das Gleiche sein, aber um jetzt ein krasses Beispiel zu nehmen, ja, wenn jetzt jemand, der ohne dies gestorben wäre, ja, wenn man den jetzt umbringt, dann ist quasi das Endergebnis auch das Gleiche. Aber das heißt nicht, dass die Art der Durchführung korrekt ist. Also ist natürlich jetzt ein wildes Beispiel, aber was ich damit vergleichen will, ist, dass es nicht nur auf das Ergebnis drauf ankommt, sondern auch den Weg, wie man dahin kommt. Und da würde ich jetzt in dem konkreten Beispiel, das du genannt hast, sagen, Artikel 22 DSGVO sagt einmal in erster Linie, keine automatisierte Entscheidungsfindung über Personen. Ja? Und das wird in dem Fall dann auch gelten, auch wenn dann das Ergebnis der menschlichen Prüfung dasselbe sein wird wie das durch KI. Weil was man nicht vergessen darf, ist, dass Menschen der Meinung sind, dass menschliche Entscheidungen die besten sind.
Ja, spannende These. Aber ist ein anderes Thema. Es ist interessant, ja. Ja. Weil, weißt du, welche Frage sich mir darstellt? Jetzt bin ich gespannt, wie du das als Jurist siehst. Weil es ist, hat das gefunden und Artikel 22 keine automatisierten Entscheidungen, gell? Okay, ist es nicht auch dann eine automatisierte Entscheidung, wenn ein Mensch aufgrund einer Vorgabe automatisch, also ich finde, das ist automatisch, alle mit einem bestimmten Geschlecht rauswirft, weil der schaut ja nicht, ist der jetzt, keine Ahnung, was kann der was Besonderes, weil er kann eh nicht anders entscheiden. Da ist ja der Prozess der Automatisierung, auch wenn es analog ist. Mhm. Ist ja wurscht, wenn das auf Papier gemacht wird, eigentlich total wurscht, kann auf Steintafeln sein. Der Prozess gibt diese Entscheidung vor oder wahrscheinlich auch in irgendeinem Gesetz oder wie auch immer, wo das geregelt ist. Weißt du, ich meine, dann, ja. Wo fängt die Automatisierung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung oder auch das KI-Gesetz eigentlich an? Ist das erst dann, wenn irgendwas Digitales im Spiel ist oder ist es nicht auch Automatisierung, wenn es im Prozess hinterlegt ist?
Also aus Sicht jetzt der DSGVO gesprochen, stellt sich eigentlich die Frage des Anwendungsbereichs der DSGVO. Und die DSGVO gilt ja nur für personenbezogene Daten von natürlichen, lebenden Personen, die mit diesen Daten identifiziert werden oder zumindest mittelbar identifizierbar sind. Ja, also das ist mal der Anwendungsbereich. Was ich aber zusätzlich brauche, ist eine gewisse Automatisierung in der Verarbeitung dieser Daten, weil die DSGVO gilt nicht für die analoge Verarbeitung von Daten. Ja, das heißt, wenn ich einen Stapel Zettel habe, wo ich mir handschriftlich was drauf notiere, ist die DSGVO als solche nicht anwendbar. Das bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem Recht auf Geheimhaltung geben kann, etc. Aber die DSGVO ist nicht anwendbar. Und jetzt ist es aber typischerweise so, dass es in unserer Welt ja kaum noch Schritte gibt, die nicht zumindest teilautomatisiert sind. In einer gewissen Art und Weise. Und deswegen stellt sich die Frage nach dem Anwendungsbereich der DSGVO typischerweise gar nicht, weil es eh immer irgendwo automatisiert ist und es ist ja alles irgendwo personenbezogen. Deswegen ist die DSGVO da so präsent, wobei es auch Fälle gibt, wo sie auch nicht anwendbar ist, obwohl es personenbezogene Daten sind. Aber die sind ganz, 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 ganz selten möglich.
Okay. Ja, interessant, ja. Gut, bevor ihr jetzt wieder denkt, ja, das stimmt mit den Philosophen, lass uns nochmal zurückgehen. da haben wir sehr viel über das Gesetz zur künstlichen Intelligenz gesprochen. Wir haben natürlich über die Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Du hast allerdings noch einen relativ jungen Data Act genannt, wo es um den Zugriff auf Daten geht. Ich habe das so verstanden, also es werden ja viele Daten gesammelt und ich auch Maschinendaten, da reden wir jetzt gar nicht von personenbezogenen, sondern Maschinendaten, ja. Sei es jetzt im Auto, Produktionsmaschinen, was der Teufel was, bis hin zu Kaffeemaschinen, die diese Daten sammeln und dann zum Beispiel einen Hersteller zurückschicken, um daraus dann Erkenntnisse zu ziehen, Antworten zu finden auf Fragen, die man heute noch nicht kennt. Viele Herstellerprojekte kennen ja, wo es darum geht, um vorbeugende Wartungsmaßnahmen zu setzen, also bevor die Maschine ausfällt, schon zu erkennen aufgrund diverse Parameter, dass da halt gewisse Dinge ausfallen werden.
Ja.
Und kurzum habe ich so verstanden, dass dieser Data Act, der das so regelt, dass der Eigentümer dieser Maschine auch auf diese Daten Zugriff haben muss. Ich sehe das richtig? Ja.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.